Diversifikation ist einer der wichtigsten Grundsätze bei der Geldanlage, mit dem man schon hohe Verlustrisiken enorm reduzieren kann, ohne zwangsläufig auch an Rendite einzubüßen. Weshalb der Nobelpreisträger Harry Markowitz auch mal gesagt hat, dass Diversifikation das einzige Free Lunch beim Investieren ist. Also das einzige Geschenk letztendlich, das man einfach so mitnehmen kann. Dabei gibt es 5 Nachteile von Diversifikation, die fast nie diskutiert werden. Ich würde sogar sagen, einige davon habe ich selbst noch nie irgendwo gefunden, obwohl sie in der Praxis ziemlich relevant sind. Diese 5 Dinge möchte ich dir hier zeigen. Also viel Spaß! Ja, hallo und herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge, wo es um Diversifikation geht. Hier soll es nicht darum gehen, was der Nutzen von Diversifikation ist, wie man sie auch klug aufbaut und was da einfach die wichtigen Stellschrauben sind. Auch Diversifikation kann oft falsch verstanden werden. Die 3 der wichtigsten Mythen will ich gleich mal entkräften. Wenn du aber prinzipiell das Thema Diversifikation verstehen möchtest, dann schau mal in die Podcast-Beschreibung, melde dich mal zur kostenfreien Videoserie an und dort erkläre ich die Gesetze der Finanzmärkte, wozu auch ganz zentral Diversifikation gehört. Auch in den allerersten Podcast-Folgen geht es um das Thema Diversifikation. Grundsätzlich meinen wir damit eine kluge Streuung, also Risiken zu streuen, um unser gesamtes Verlustrisiko zu senken, teilweise auch zu minimieren. Was nicht der Fall ist bei Diversifikation, ist, dass man einfach nur diversifiziert ist, wenn man möglichst viele Aktien kauft. Wenn diese alle in die gleiche Richtung gehen, hat man quasi keinen Diversifikationseffekt. Ebenfalls ist ein Irrglaube, dass Diversifikation nur Risiken reduzieren kann. Für ganz viele Anleger bedeutet Diversifikation und breites Streuen auch, dass man überhaupt die Gewinner mit dabei hat und eben das Risiko in dem Sinne senkt, die Gewinner zu verpassen, was dann gleichzeitig ein Renditeeffekt für viele Anleger ist. Und Diversifikation senkt eben nicht zwangsläufig die Rendite. Es kann ein Free Lunch sein, also etwas, was man bekommt, ohne etwas anderes aufgeben zu müssen, was sonst beim Investieren relativ selten ist. Denn wenn du mehrere Aktien hast mit der gleichen Renditeerwartung, die aber ganz unterschiedlich schwanken, zu ganz unterschiedlichen Zeitpunkten auf externe Faktoren ganz unterschiedlich reagieren. Beispielsweise die eine Aktie steigt eher, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, die andere eher, wenn es der Wirtschaft gut geht. Die eine steigt, wenn der Ölpreis steigt, die andere fällt dann. Wenn aber im langfristigen Durchschnitt die erwartete Rendite die gleiche ist, dann kann die Kombination aus solchen Aktien eben die Risiken senken, ohne dass dadurch deine Renditeerwartung gesenkt wird. Das sind Dinge, die man verstehen muss und dann versteht man auch, warum Diversifikation prinzipiell ein so wichtiges Instrument ist. Wie gesagt, noch viel ausführlicher bespreche ich das in der Videoserie Academy, anderen Podcast-Folgen. Hier soll es darum gehen, was die Nachteile sind, denn diese werden kaum diskutiert. Wenn wir sagen, Diversifikation ist ein Free Lunch, so wie Harry Markowitz, der Nobelpreisträger, es gesagt hat, klingt es ja tatsächlich danach, als gäbe es gar keine Nachteile. Ich glaube aber schon, dass es Nachteile gibt, die einerseits auf einem falschen Diversifikationsverständnis beruhen können, die aber auch psychologisch bedingt sind. Und gerade ein Punkt davon, der wird in der aktuellen Phase wieder ziemlich gut bewiesen. Gehen wir also einmal schrittweise diese Nachteile durch. Der erste Nachteil ist, dass Diversifikation am Ende der Konzentration entgegensteht. Und wir müssen hier für uns als Anleger abwägen, was davon wir wie stark wollen. Wir können ein Extrem wählen, das ist die maximale Diversifikation, auch maximal Risiken zu reduzieren, wahrscheinlich dann aber auch mit einer solchen Variante unsere Renditeerwartung leicht zu reduzieren. Außer wir gehen davon aus, dass jede Aktie am Markt die gleiche Renditeerwartung hat. Aber davon gehen, glaube ich, die wenigsten Einzelaktienanleger aus. Und wenn wir das dann machen, dann wissen wir aber auch per Definition, dass unsere Rendite im Mittel minimal niedriger sein wird, dass unser Risiko aber auch drastisch niedriger sein wird. Deswegen optimiert Diversifikation oft auch nicht nur das Risiko, sondern das Rendite-Risikoprofil. Wir geben minimal Rendite auf, um sehr viel Risiko rauszunehmen. Das ist auch dieses Extrem der maximalen Diversifikation. Auf der anderen Seite steht ein eher konzentrierter Ansatz, wo man sagt, ich kaufe einzelne Aktienunternehmen. Im Extremfall wäre es ein einziges. Ich setze alles auf Tesla, was ich definitiv nicht mache und auch nicht empfehlen würde. Aber das wäre ein sehr konzentrierter Ansatz, wo ich dann vielleicht auch sage, mir ist Risiko völlig egal oder ich weiß, dass ich so hohes Risiko eingehe, aber ich bin so überzeugt von einer Position, dass ich alles darauf setze. Und das sind jetzt die beiden Extreme. Wenn ich in Diversifikation gehe, werde ich also Konzentration aufgeben. Warren Buffett sagt beispielsweise, wenn sich Chancen bieten, dann sollte man signifikant auch auf diese Chancen setzen. Er sagt auch, wenn man sich mit einem Unternehmen wirklich auskennt, dann sollte man wahrscheinlich nicht mehr als 6 davon besitzen. Also wenn man 6 wundervolle Geschäfte identifiziert, wie er es nennt, dann ist jegliche Diversifikation, die man braucht, damit gegeben und man wird damit viel Geld verdienen. Das klingt ziemlich extrem, Auch wenn man sich die Studien anschaut zur Diversifikation, wo man eher im Bereich von 20, 30, 40, teilweise 100 Aktien landet, wo Studien sagen, da sind so die größten Effekte, wenn man eben 20, 30, 40 oder auch 100 auch unterschiedliche Aktien aus unterschiedlichen Regionen und unterschiedlichen Branchen abbildet, dass man dann eben den größten Diversifikationseffekt im Portfolio hat. Warren Buffett ist ein professioneller Anleger mit über 50 Jahren Erfahrung, einem hervorragenden Track Record. Der kann persönlich mit CEOs sprechen. Er hat nochmal einen ganz anderen Informationszugang, ganz andere Erfahrung. Und da muss man auch sagen, er fährt diesen konzentrierteren Ansatz. Das ist aber nichts, was ein Privatanleger, gerade ein Anfänger, einfach so nachmachen sollte. Also auch hier kann man für sich überlegen, dass man irgendwann mehr in Richtung dieser Konzentration geht, um auch womöglich das Rendite-Risikoprofil vielleicht zu verschlechtern, aber zumindest mehr auf Rendite zu setzen, aber dann gehört da auch etwas Erfahrung mit dazu. Denn auch an anderer Stelle hat Warren Buffett gesagt, wenn du kein professioneller Investor bist oder wenn dein Ziel auch nicht ist, dein Geld so zu verwalten, dass du eine deutlich überdurchschnittliche Rendite erzielst als der Rest der Welt, dann glaubt er selbst an extreme Diversifikation. Und da würde ich mich dann Warren Buffett wiederum anschließen. Wenn man Anfänger ist, wenn man gar nicht das Ziel hat, unbedingt viel besser zu performen und auch diesen Durchschnitt überhaupt erstmal mitzubekommen bei reduziertem Risiko, ist ein sehr gutes Ergebnis, das für sehr viele Anleger ein besseres Ergebnis wäre, als wenn sie in diese konzentrierte Variante gehen. Das ist etwas für professionelle Anleger, es ist etwas für Anleger, die überdurchschnittlich gut performen wollen und die sich das auch zutrauen, sich auch des Risikos dieser konzentrierteren Position bewusst sind. Und gewissermaßen sollte man sich schon entscheiden, wo man irgendwo landen möchte. Grundsätzlich kann jeder sein Depot natürlich selbst aufbauen, aber wenn man irgendwie so mittelgut diversifizieren möchte oder vielleicht schon sehr gut mit Einzelaktien diversifizieren möchte und dann 150 Einzelaktien im Depot hat, das hat wenig damit zu tun, dass es die optimale Anlagestrategie wäre. Dann kauft man sich einfach ETFs und dann kann man auch gleich sagen, dann haue ich da nicht 150 Aktien rein, sondern nehme einen ETF, wo 1000 Aktien drin stecken. Dann habe ich die Diversifikation noch besser umgesetzt. Wenn ich allerdings konzentriert investieren möchte, dann schaffe ich das mit 150 Aktien im Grunde auch nicht. Außer die Anteiligkeiten sind sehr ungleich verteilt. Aber dann kann ich auch wieder sagen, dann brauche ich nicht 150 Aktien, wenn am Ende drei Aktien 50% davon ausmachen. Also es gibt Mitteldinger, die sind, glaube ich, nichts Halbes und nichts Ganzes. Und entweder sollte man dann sagen, ich habe eine konzentriertere Position, in der ich zumindest eine gewisse grundlegende Diversifikation habe. Also nicht nur auf eine Aktie zu setzen, sondern lassen wir es mal mindestens 15 oder 20 sein. Oder ich gehe eben eher in die Richtung Diversifikation und bilde auch möglichst die ganze Welt ab. Ich kann es natürlich auch kombinieren, das ist auch der Weg, den ich mache. Ich habe ein sehr breites ETF-Depot und auf Basis dieses breiten ETF-Depots wähle ich dann nochmal einzelne Aktien aus und da ist es dann nicht mehr so wichtig, ob es jetzt 15 oder 30 sind, weil ja schon dieses ETF-Depot als Fundament besteht. Das ist also der erste Nachteil. Man gibt Konzentration des Depots auf. Und es könnte ja durchaus sein, dass wenn man 10 Aktien hat, die vielleicht im Durchschnitt eine Renditeerwartung von 15% haben, wo man sehr optimistisch ist, dass die nächsten 10 vielleicht nur noch im Durchschnitt bei 10% liegen. Und dann muss man eben für sich diese Abwägung treffen, will ich die jetzt noch mit reinhaben? Das senkt meine Renditeerwartung und ist es mir das wert? Oder möchte ich noch auf Nummer sicher gehen, nehme die mit rein und habe dadurch in Summe ein besseres Rendite-Risikoprofil. Der zweite Nachteil ist, dass eine Diversifikation in der Regel auch etwas höhere Kosten hat. Also mit jeder zusätzlichen Aktie steigen ja meine Kauf- und Verkaufskosten, habe ich mehr Positionen, die ich mal umschichten muss. Und auch bei ETFs ist es in der Tendenz so, dass je mehr Aktien dieser ETF abbilden soll, dass es dann teurer wird. Da gibt es wie beim MSCI World in den Industrienationen sehr gute, etablierte und auch mittlerweile sehr günstige Lösungen, wenn man dann aber immer noch mehr abbilden möchte. Schwellenländer, nicht nur mittel- und große Aktien, sondern auch kleine Aktien. Dann wird das Ganze auch tendenziell etwas teurer. Also die Kostenbasis von Produkten oder auch die Kosten, wenn man mehrere Einzelaktien hält, die steigt dann tendenziell leicht. Ist, glaube ich, kein Faktor, den man zu sehr übergewichten sollte, aber er ist durchaus mal relevant, wenn man sich auch anschaut, was Gebühren über 30, 40 Jahre für eine Auswirkung haben können. Und dann sollte man das abwägen, bin ich vielleicht schon gut genug diversifiziert und brauche ich diese Zusatzkosten gar nicht oder will ich einfach die maximale Diversifikation und dafür etwas höhere Kosten in Kauf nehmen. Und das ist meiner Erfahrung nach eher eine Abwägungsfrage, die man hier treffen muss und am Ende wird man da irgendwo in der Mitte landen zwischen Diversifikation und Kostenoptimierung. Beides sind aber letztendlich Ziele, sind Dinge, die man umsetzen sollte für die Geldanlage und das eine geht zumindest zu Teilen auf Kosten des anderen. Der fünfte Nachteil ist gleich nochmal ziemlich spannend, weil der aktiv zu Fehlentscheidungen führt von Anlegern, die diversifizieren wollen. Und Der dritte Nachteil ist aber nochmal psychologischer Art. Der führt nicht direkt zu Fehlentscheidungen, kann aber dazu führen, dass wir uns ziemlich unwohl fühlen mit einer diversifizierten Geldanlage, obwohl wir ja sagen, nach dem Grundsatz der Diversifikation nehmen wir Risiko raus und wir fühlen uns wohler mit unserem Depot. In der Praxis kann man aber das Gegenteil erleben und das ist ziemlich spannend, das habe ich so im deutschsprachigen Raum auch noch nie diskutiert gesehen, obwohl es für mich schon ein relevanter Punkt ist bei der Geldanlage. Denn im Englischen würde man wahrscheinlich sagen, Diversifikation kann eine Regret-Maximizing Strategy sein, also eine Strategie, die zu maximalem Bereuen führt. Um das mal mit konkreten Beispielen zu füttern. Wenn wir diversifizieren, bedeutet das, auch im Extremfall, wir investieren in jede Region der Welt, in jede Branche der Welt, in jede Aktie der Welt. Und wir schauen uns trotzdem mal den Aktienmarkt an. Wir sehen unterschiedliche Prognosen, unterschiedliche Branchen, unterschiedliche Regionen. Wir wissen nicht, wie sich auch Stand heute über die nächsten 20 Jahre welche Region oder welche Branche entwickeln wird. Und wenn wir sagen, wir haben keine Ahnung, wir wollen da gar keine Prognosen treffen, dann investieren wir einfach und sagen, Hauptsache wir haben die Gewinner mit dabei. In dem Wissen, dass wir auch die Verlierer mit dabei haben werden, aber wir im langfristigen Durchschnitt eine positive Tendenz haben. Das wird aber dazu führen, dass wenn wir uns das Ganze in 10 Jahren anschauen, dass es einige Regionen gibt, die besser abgeschnitten haben als andere. Das Gleiche trifft auf Aktien zu, das Gleiche trifft auf Branchen zu. Und auch heute können wir das beobachten. Nehmen wir mal die Jahre 2000 bis 2002. Die Internetunternehmen sind erst massiv gestiegen. Da hätte ein diversifizierter Anleger sagen können, ah Mist, jetzt habe ich ja irgendwie so diversifiziert und dann habe ich irgendwie hier nur 10% in Internetunternehmen investiert, aber die sind ja so massiv gestiegen, hätte ich da mal mehr drauf gesetzt. Man kann das Ganze wieder bereuen. Dann stürzen diese Aktien ab. Und dann kann man sich auch wieder sagen, ach Mist, jetzt waren die so überbewertet und ich habe die ja hier in meinem diversifizierten Ansatz drin, hätte ich den mal vermieden. So, dann wäre alles nochmal besser gewesen. Dann 2008 in der Finanzkrise haben alle Aktienunternehmen quasi durch die Bank weg verloren und man als diversifizierter Anleger hat auch verloren, hat schmerzhaft verloren von der Spitze bis zum Tiefpunkt bei einem reinen Aktiendepot etwa 50%. Nochmal, je nachdem, welche Region man sich anguckt, aber in etwa 50%. Da kann man sich wieder ärgern, ach Mist, ich habe Geld verloren. Vielleicht hätte es da irgendeine stabilere Branche gegeben. Man hätte vielleicht gar nicht in Banken investieren wollen zur Finanzkrise, war da ja aber über diesen diversifizierten Ansatz mit drin. Dann die Jahre danach, etwa bis heute im Grunde, da gibt es die großen Big-Tech-Unternehmen. Amazon, Facebook ist damals auch noch massiv gestiegen. Apple, Microsoft, Netflix war auch ganz lange eine große Erfolgsstory. In einem diversifizierten Portfolio hat man diese mit drin, aber eben nur zu einem kleinen Anteil. Und dann kann man sich wieder sagen, ach Mist, andere Anleger haben jetzt auf diese Aktien gesetzt und ich mit meinem diversifizierten Ansatz komme hier nur langsam voran. Da brechen die Kurse wieder ein und dann kann man sich darauf fokussieren, dass man Geld verloren hat. Tatsächlich, wenn man aber einfach mal das ganze Theater drumherum ausblendet und nüchtern auf die Zahlen guckt, dann sieht man, dass man ganz oft diversifiziert besser abschneidet, sogar renditeseitig, weil man auch weniger umschichtet, die Kosten sind geringer, man kann auch Fehlentscheidungen vermeiden. Man wird in keiner Phase am besten sein. Man wird nicht der Gewinner in der Dotcom-Blase sein und man wird auch nicht der große Gewinner sein, wenn es bergab geht. Man wird nicht der große Gewinner in der Finanzkrise sein. Es wird immer eine Branche geben oder eine Region, mit der man weniger verloren hätte. Man wird nie so stark abschneiden, wie die Big-Tech-Unternehmen abgeschnitten haben. Und auch 2020, 2021, dann sind irgendwelche Leute neu an die Börse gegangen, haben irgendwelche gehypten Meme-Stocks gekauft und haben damit mehr Geld verdient als ein diversifiziertes Portfolio. Jetzt sind die Kurse wieder abgestürzt. Die haben natürlich dann 80-90% ihres Vermögens verloren. Und der diversifizierte Anleger deutlich besser abgeschnitten. Kann sich aber wieder ärgern, dass Ölaktien und Gasaktien noch besser waren, also Energieaktien. Im langfristigen Durchschnitt ist aber dieser diversifizierte Ansatz der bessere. Er kann aber eben dazu führen, dass man sich immer mit dem bestmöglichen Szenario vergleicht, beziehungsweise mit der bestmöglichen Alternative, was ein total unrealistischer Vergleich ist. Also kein Anleger schafft es, nicht mal die klügsten, bestens informierten Anleger schaffen es, immer auf die richtige Branche oder die richtige Region zum richtigen Zeitpunkt zu setzen. Wir haben aber manchmal diesen Drang zur Überoptimierung. Wir wollen immer versuchen, irgendwo Muster zu erkennen, Prognosen zu erstellen. Und das kann dann ziemlich wehtun. Und das kann dann eben dazu führen, dass wir immer etwas bereuen bei einem diversifizierten Ansatz, weil wir nie das Gefühl haben, dass wir einen Volltreffer landen. Also wir werden nie komplett auf eine Gewinnerbranche setzen oder wir werden nie komplett auf die Branche setzen, die von einer Krise verschont ist. Das ist völlig okay, das ist aber auch psychologisch ziemlich herausfordernd. Und jeder, der jetzt über die letzten Jahre angelegt hat, kann das ja mal bei sich hinterfragen. Einige sind da wahrscheinlich ziemlich immun und andere werden aber genau das berichten können. Das höre ich auch aus Anlegern, die in der Academy sind, die mir zurückspielen, wie ihre Gemütslage dann auch über die Monate oder teilweise auch schon über die letzten Jahre ist. Und da ist genau das ein Punkt. Diversifikation senkt Risiken und das ist total gut. Aber man kann sich immer Vorwürfe machen, dass es noch irgendeine Optimierung gegeben hätte. Und es gäbe im Rückblick immer eine Optimierung an einem diversifizierten Portfolio. Deswegen Diversifikation maximiert die Reue. Und das ist aber auch völlig okay. Man muss das nur für sich verstehen und einordnen können. Und wenn dann die Finanztheorie oder die Finanzwissenschaft sagt, nimm einen diversifizierten Ansatz, du reduzierst dein Risiko und fühlst dich viel wohler mit deinem Portfolio, dann stimmt das oftmals, dann stimmt das in der Theorie auch total. Aber es führt eben auch zu dieser anderen psychologischen Seite, die da eher hinten runterfällt. So, und damit kommen wir aber zu Problem Nummer 4. Und das bezieht sich vor allem auf Einzelaktienanleger, kann aber auch bei ETF-Anlegern ein Nachteil sein. Denn wenn man immer weiter versucht zu diversifizieren, gibt es einen weiteren Zielkonflikt, nämlich überhaupt mal einen Überblick behalten zu können. Wenn ich 25 ETFs in meinem Depot habe, mal abgesehen davon, dass mir noch kein Fall bekannt ist, wo 25 ETFs wirklich notwendig waren, aber dann ist es enorm schwer, den Überblick zu behalten. Dann gibt es vielleicht nach ein paar Jahren auch mal ETFs, die verschmelzen oder bei einem wird der Index leicht geändert. Und es wird immer schwieriger, das nachzuverfolgen, einen Überblick zu bekommen, vielleicht mal auszuwerten, wo man eigentlich gerade steht, ein Rebalancing durchzuführen, also ein ETF etwas zu verkaufen, der gestiegen ist und davon einen anderen nachzukaufen, der gefallen ist. Es wird immer komplexer. Bei Einzelaktien genauso. Je mehr Aktien, desto schwieriger wird es, mir überhaupt vorzustellen und mich daran zu erinnern, welche Aktien habe ich gerade im Depot. Vielleicht mal zumindest Quartalszahlen, also einmal in 3 Monaten die Zahlen zu verfolgen. Das klappt natürlich, wenn man irgendwie 10, 20 Aktien hat und je nachdem, wie viel Zeit man da auch reinstecken möchte. Oder man schaut sich nur die Jahresberichte an von mir aus. Aber wenn man 50 Einzelaktien hat, dann wird das schon enorm schwer. Es wird auch schwerer, Branchenexpertise aufzubauen. Also zu glauben, man könne als Einzelaktienanleger einfach in jeder Branche Aktien kaufen und Experten auf diesem Gebiet outperformen, halte ich für ziemlich optimistisch. Da glaube ich schon eher daran, dass wenn man überhaupt daran glaubt, überdurchschnittlich abschneiden zu können. Ich glaube, es gibt gute Gründe, warum man daran glauben kann, warum man da aber keine Wunderrenditen erwarten sollte und dass es auch etwas sehr Langfristiges ist. Dann halte ich persönlich es für enorm schwer, immer wieder die Branche zu wechseln und zu sagen, ich kaufe jetzt eine Pharma-Einzelaktie, Biotech, dann irgendwo im Windenergiebereich und dann im E-Commerce, dann irgendwo im Technologie- und im Softwarebereich. Und das ist enorm schwer und auch enorm zeitaufwendig, wenn man auf allen Gebieten wirklich ein Experte sein möchte. Es gibt sicherlich Grundsätze und es kann auch ein gutes Bauchgefühl mit der Zeit geben, womit man alle Branchen oder Aktien aus allen Branchen gewissermaßen beurteilen kann. Also Bilanzen lassen sich jetzt erstmal ähnlich lesen, die Gewinn- und Verlustrechnung, ein Cashflow-Statement. Man kann auch etwas über Geschäftsmodelle verstehen. Man kann Dinge wie Aufmerksamkeit, mediale Aufmerksamkeit daraus ziehen. Das sind natürlich Gemeinsamkeiten, aber in Details wird es dann schon schwer, eine Branchenexpertise aufzubauen, wenn man sehr, sehr breit wird in der Diversifikation. Dann ist es nicht nur die Expertise, diesen Überblick zu behalten, vielleicht auch, dass es irgendwann unkomfortabel wird, ein zu großes, unübersichtliches Depot zu haben, sondern es kostet auch einfach immer mehr Zeit. Und wenn man mal sagt, die eigene Zeit hat auch Opportunitätskosten, ab irgendeinem Level macht es einem vielleicht nicht mehr Spaß, die 50. Einzelaktie zu verfolgen und man könnte die Zeit auch woanders investieren, könnte davon arbeiten oder einfach mal freie Zeit genießen oder sich mit Freunden treffen, je nachdem, wie man die Zeit dann gewichtet, aber auch das muss man ja mit einbeziehen. Und da kann man vielleicht lieber mal etwas mehr Diversifikation aufgeben, wenn man dadurch einen besseren Überblick hat, sich auch besser konzentriert auf vielleicht einige Branchen oder einfach mehr verfügbare Zeit hat. Und das fünfte Problem oder der fünfte Nachteil ist, dass aus diesem Diversifikationsgedanken ein Drang entstehen kann, unüberlegt zu investieren. Denn nehmen wir mal einen Anleger, der gerade loslegt, der auch in einzelne Aktien investieren möchte. Und dann sagt man eine Zahl, man braucht beispielsweise 20 oder 30 Aktien, um gut diversifiziert zu sein. Wenn sich ein Anfänger nun in den Kopf setzt, okay, ich muss jetzt möglichst schnell auf 20, 30 Aktien kommen und kaufe dann in 3 Monaten 30 Aktienunternehmen, dann wird das keine gute Anlageentscheidung sein in ganz vielen Fällen, weil die Zeit einfach nicht reicht, um Aktienunternehmen zu verstehen, um 30 Aktienunternehmen zu verstehen, beziehungsweise wenn man mal davon ausgeht, man analysiert 5 Unternehmen und in nur eines davon investiert man, also nur das, was einem am besten gefällt, wo man das Geschäftsmodell versteht, wo man am ehesten Chancen sieht oder einfach das, was die eigenen Präferenzen sind. Dann müsste man ja, wenn wir mal dieses Verhältnis 5 zu 1 nehmen, bei 30 Einzelaktien 150 Unternehmen analysieren. Und das geht eben nicht von jetzt auf gleich. Und dann ist es ja eine klügere Entscheidung, wirklich nur die Aktien zu kaufen, von denen man auch überzeugt ist und nicht sofort irgendwie 30 willkürliche Aktien zu kaufen, damit man einfach nur diversifiziert hat, aber merkt, man hat sich gar nicht wirklich Gedanken gemacht. Dann lieber andere Wege suchen. Dann erstmal mit ETFs eine Grundlage aufbauen. Oder womöglich mit kleinen Beträgen schrittweise reingehen. Man kann auch Aktiensparpläne aufsetzen, kleinere Beträge in Aktien investieren, ohne dass die Aktienkosten oder die Kaufgebühren einen heute auffressen. Da gibt es gute Lösungen. Die Broker findest du auch in der Podcast-Beschreibung verlinkt. Da habe ich nochmal die Vor- und Nachteile aufgelistet. Auch solche Dinge kann man mittlerweile umsetzen. Aber einfach nur aus diesem Diversifikationsdrang blind Aktien zu kaufen, das ist definitiv nicht das, was man bei Diversifikation tun sollte. Da gibt es andere, klügere Wege. Um auch hier ein Zitat von Warren Buffett zu bringen, der hat mal gesagt, dass das Hinzunehmen der 100. Aktie keinen Effekt auf die mögliche Varianz eines Portfolios haben kann, die den negativen Effekt dieser zusätzlichen Aktie auf die Portfolio-Performance oder die erwartete Performance des Portfolios haben kann. Also irgendwann hat jede weitere Aktie einen abnehmenden Nutzen. Also wir sprechen hier von einem abnehmenden Grenznutzen, was die Diversifikation, was die Risikominderung angeht. Aber jede zusätzliche Aktie hat auch steigende Kosten, was unsere Aufmerksamkeit angeht, was unsere Zeit angeht, was die Kauf- und Verkaufgebühren angeht und was möglicherweise irgendwann auch die erwartete Rendite angeht, wenn das eben das zentrale Ziel der Geldanlage ist. Und damit sind hoffentlich die Vorteile nochmal klar geworden. Die habe ich ja hier nur kurz abgerissen. Über die Links in der Podcast-Beschreibung erfährst du da mehr. Ich bin aber auch mal darauf eingegangen, was hier die Mythen sind, um die mal direkt zu entkräften. Aber will auch mal diese Nachteile aufzeigen. Ich bin überzeugt von Diversifikation, gerade für Anfänger. Ich selber habe auch ein sehr gut diversifiziertes Portfolio. Das lässt mich ruhiger schlafen und auf der Basis kann ich immer noch mal konzentrierter investieren, wenn ich mir das zutraue. Wichtig ist nur, Diversifikation richtig zu verstehen und zu verstehen, an welchen Stellen es tatsächlich Nachteile gibt, wo ich etwas aufgeben muss, um mehr Diversifikation zu bekommen, was mir Diversifikation überhaupt ermöglicht und was nicht und was aber auch abseits dieser finanzökonomischen Theorie psychologische Faktoren sein können, die eine diversifizierte Strategie manchmal herausfordernd machen, eben weil man so viel Reue dabei empfinden kann und sich immer denken kann, ich hätte irgendwas noch optimieren können. Ich finde es schade, dass wenn man heute etwas über Diversifikation liest, hört oder sieht, dass es eigentlich immer nur um dieses theoretische Konstrukt geht, das total valide ist, das sich auch total lohnt zu verstehen. Aber diese Nachteile werden kaum diskutiert, es findet also kaum eine differenzierte Auseinandersetzung damit statt. Deswegen hoffe ich, hiermit einen Beitrag dazu leisten zu können. Wenn es der Fall ist, wenn dir das gefallen hat, dann lass mir sehr gerne eine positive Bewertung da. Das freut mich immer sehr und motiviert mich natürlich, mehr solcher Themen hier zu behandeln. Wenn du Themenwünsche hast, lass mir das gerne zukommen. Schreib mir einfach per Instagram oder per Mail. Du wirst da schon einen Weg finden oder über das Kontaktformular auf meinen Webseiten. Das sind alles valide Möglichkeiten. In jedem Fall hoffe ich, dass es dir gefallen hat. Vielen Dank fürs Zuhören. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.